Herr Kotziol, Ihre neueste Buchveröffentlichung handelt vom Kriegsende in Schwäbisch Hall. Ein Funke Hoffnung nach Terror und Niederlage ist der Titel des Buches, das beim Sviridow Verlag erschienen ist. Und um was ging es Ihnen bei diesem Buch, als Sie das geschrieben haben?
Mir ging es dabei darum, einige Dinge im Zusammenhang darzustellen und auch einige bisher als Fakten gehandelte Informationen richtigzustellen. Ich habe mich im Grunde genommen mit den beiden letzten Tagen des Krieges in Schwäbisch Hall befasst. Dabei geht es zunächst um einen amerikanischen Japo-Angriff, in dessen Folge das auch das Rathaus getroffen wurde und abgebrannt ist. Da habe ich die ganze Geschichte recherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ohne Begründung von OB Binder 1995 schon richtiggestellt worden ist, dass nämlich die Aussage, die amerikanischen Soldaten hätten die Feuerwehr gehindert am Löschen, definitiv falsch ist. Und während dieser Löscharbeiten wurde der Bürgermeister Dr. Prinzing zusammen mit seinem Polizeichef, Polizeihauptmann Bulling, von einem Gestapo-Kommissar verhaftet und nach Stuttgart gebracht. Dort lag angeblich ein Erschießungsbefehl für beide vor. Der Gestapo-Kommissar hat die beiden vernommen, hat mit seinen Kollegen diskutiert und mit seinem Vorgesetzten, der diesen Befehl erlassen hat und konnte dann beide wieder auf freien Fuß setzen. Das nächste Thema, das mich interessiert hat, war der Hintergrund für diese Verhaftung. Das war zunächst mal der Vorwurf, Sabotage der Verteidigung. Aber da hängt noch eine ganze Menge anderer Dinge dran, wie zum Beispiel der sogenannte Nero-Befehl von Hitler, der drei Dinge umfasst hat. Einmal sollten militärische Objekte zerstört werden, dann sollte die Infrastruktur im Land zerstört werden, dann sollten Versorgungsbetriebe zerstört werden. Und schließlich wollte Hitler, dass zum Beispiel Firmen, Fabriken gesprengt oder angezündet werden. Und letztendlich ging es auch um die Bevölkerung, die Richtung Süden evakuiert werden sollte, mit allen negativen Konsequenzen, wie zum Beispiel der Zerstörung von Genossenschaftslagerhäusern, der Zerstörung von Bauernhöfen, die jetzt dann dadurch verlassen worden wären. Und bis hin zum Abschlachten des Viehs, das nicht mitgenommen werden kann. Und da habe ich mich dann für die Details hier bei uns interessiert, um sagen zu können, bei uns hat es letztendlich so und so ausgeschaut.
Bekannt sind ja hier vor allem die Sprengmaßnahmen an Brücken. Wie sah es denn damit aus?
Bei den Sprengmaßnahmen war es so, dass vor allem zivile Leute versucht haben, aber auch Militärs, das möglichst klein zu halten. So haben zum Beispiel zwei entscheidende Militärs hier in Schwäbisch Hall, der Oberstleutnant Neufer und der Leutnant Hüfner, einen Lastwagen der Wehrmacht von Schwäbisch Hall zur Muna in Kupfer dirigiert, der die Sprengstoffe zur Sprengung dieser Brücken hätte bringen sollen. Und dann hatten sie die Hoffnung, dass damit das Thema erledigt sein könnte, denn mit dem Nachschub solcher Dinge war es ja relativ schlecht.
Betrachtet man jetzt andere Städte, hier allein im Landkreis, aber natürlich auch in ganz Baden-Württemberg, so ist Schwäbisch Hall ja sehr glimpflich davon gekommen. Vor allem der Bahnhof und die Umgebung wurden zerstört. Das Rathaus haben wir jetzt gehört und einzelne andere Gebäude noch. Insgesamt vom Stadtgebiet waren 3% betroffen. Worauf ist es zurückzuführen, dass hier so wenig Zerstörung stattgefunden hat?
Das ist zunächst mal auf die beiden schon genannten Offiziere zurückzuführen, die den Befehl eines Generals missachtet haben, der sie angewiesen hat, mit Hilfe der Bevölkerung einen Verteidigungsring um Schwäbisch Hall rum anzulegen. der angeordnet hat, dass Panzersperren zu bauen und auch zu besetzen seien. Und er wollte, dass ein Standgericht in Schwäbisch Hall installiert wird, durch das dann sämtliche Deserteure bzw. verdächtigten Deserteure verurteilt werden können. Und alles ist nicht geschehen.
Hat man das sozusagen der Besonnenheit dieser Akteure zu verdanken? Wie hat denn sich hier der Bürgermeister zum Beispiel in der Stadt verhalten?
Sie müssen einsehen, wir waren im Krieg. Und Krieg heißt, die Militärs haben das Sagen, Punkt. Und so war es hier auch. Aber es gab natürlich eine Reihe von Zivilisten, die sich auch Sorge um ihre Stadt gemacht haben. Und da gehört natürlich der Bürgermeister dazu. Das war Dr. Wilhelm Prinzing und eine Reihe anderer Leute, wie zum Beispiel der Leiter der Diakonissenanstalt und ein Förster, ein städtischer. Da gab es dann den Vorschlag, dass man Schwäbisch Hall zur Rotkreuzstadt erklären soll. Und diesen Vorschlag dieser beiden Herren hat Prinzing dann dem Kreisleiter vorgetragen. Und der Kreisleiter hat ihn akzeptiert und hat gesagt, er könne den beiden ausrichten, es werde nicht gekämpft werden. Dann kam eine SS-Truppe nach Schwäbisch Hall und der Volkssturm aus Schwäbisch Gmünd. Und dann hörte man vom Kreisleiter, hier ist man nicht feige, hier wird gekämpft. Also das war ein sehr ambivalenter Mensch. Aber, das muss man auch sagen, trotz seiner Drohungen, dem einen oder anderen gegenüber ihn erschießen lassen zu wollen, hat er nach meinem Wissen niemanden erschießen lassen. Er hat sich sogar, als der Bürgermeister verhaftet wurde, gegenüber dem Gestapo-Kommissar für den Bürgermeister und für den Polizeichef eingesetzt. Und es war mit Sicherheit auch einer der entscheidenden Gründe, warum die beiden wieder freigelassen wurden.
Wir haben jetzt von der Umwandlung der Stadt in Rotkreuzstadt, von Infrastruktur oder misslungenen Infrastruktur, Beschädigungsmaßnahmen gesprochen. Wie sah es denn, Sie haben andere Dinge erwähnt, mit Bauernhöfen aus, wie sah es mit Unternehmen aus? Wurde hier irgendwas von diesem Nero-Befehl umgesetzt?
Umgesetzt insoweit, als wenn wir zum Beispiel die Versorgungsbetriebe nehmen, E-Werk, Gaswerk und Wasserwerk, dass diese nicht zerstört wurden, sondern gelähmt. Das heißt, es wurden wichtige Maschinenteile ausgebaut, die man dann, nachdem die Amerikaner in Schwäbisch Hall waren, wieder eingebaut hat. Das drückt sich auch in einem Bericht von Militärgouverneur Lewis an seine Vorgesetzten aus, in dem er berichtet, dass in 48 Stunden Strom und Wasser wieder zur Verfügung stehen würde.
Um diesen Militärgouverneur geht es auch in Ihrem Buch. Was genauer schildern Sie da?
Lewis war eine faszinierende Persönlichkeit. Und deshalb habe ich mich entschlossen, seinen gesamten Lebenslauf zu rekonstruieren, zu recherchieren. Ich habe dabei festgestellt, dass er in der Schule recht engagiert war, dass er auch auf seine Schulfreunde sehr gut eingegangen ist und denen geholfen hat. Er hat in Harvard studiert und hat dann 1916 das Sommersemester ausfallen lassen und ist dem Beispiel vieler anderer amerikanischer Studenten gefolgt und mit dem American Field Service nach Frankreich bzw. auch andere Länder waren das Ziel. Die amerikanischen Studenten hatten die Aufgabe, sich um verwundete Soldaten zu kümmern. Und Lewis fuhr in Frankreich einen Ambulanzwagen. Er ist dann wieder nach Amerika zurück, hat sich dann wieder freiwillig gemeldet, als die Amerikaner in den Krieg eintraten, war dann beim Aufbau von Verwaltungen tätig in Frankreich. Danach hat er den Dienst quittiert, hat sich um seine privaten und beruflichen Dinge gekümmert. Und als Amerika im Zweiten Weltkrieg wieder eintraten, hat er sich wieder freiwillig gemeldet und wurde sofort zu der Truppe versetzt, die sich um Verwaltungsangelegenheiten gekümmert hat. Und auf die Art und Weise kam er zur Schulung erst nach Afrika. Sein erster Einsatz war auf Sizilien. Danach kam Schulung in England, dann kamen Einsätze in Frankreich und Deutschland und Schwäbisch Hall war sein letzter, ein halbes Jahr lang. Louis kam am 17. April 1945 auf Schloss Langenburg an, hat dort ein Gespräch geführt mit dem Erbprinzen und dem erklärt, er sei gekommen, nicht um zu strafen, sondern um aufzubauen. Dasselbe hat er dann zwei Tage später in Schwäbisch Hall den Pfarrern der Stadt erklärt und meine Recherchen haben gezeigt, dass er sich exakt an diese Linie gehalten hat, als er am 4. Oktober 1945 verabschiedet wurde.
Also für Schwäbisch Hall lief es offensichtlich am Kriegsende ziemlich gut im Vergleich, wenn man jetzt Greisam hernimmt, das zu 66% zerstört wurde, weil es natürlich auch ins Zentrum militärischer Strategie gerückt war. Haben die Haller trotz allem, sie sind ja nicht weit weg, Glück gehabt?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Glück hatten sie auf jeden Fall deshalb, weil sie verständnisvolle Offiziere hier hatten, die das Sagen hatten, weil Zivilisten waren, die es verstanden haben, sich einzusetzen und auch, weil hierher kurz vor Kriegsende eine gebürtige Frankfurterin gekommen ist, die Elisabeth Brandt, die sich Anfang Oktober hier einquartiert hat und als die Amerikaner in die Stadt kamen, sofort freiwillig den sicheren Keller verlassen hat, auf den Vorplatz vom Gasthaus Dreikönig ging und sich dort den Amerikanern anbot als Dolmetscherin. Und da hat sie dann die ganze Übergabe der Stadt gedolmetscht, die im Übrigen weniger der immer wieder genannte Stadtpfleger Butz erledigt hat, sondern der Polizeimeister Dahm. Und Frau Brandt hatte dann später eine Beziehung zu Louis, die letztendlich zu Ende war, als Louis 56 starb.